Es ist mir dann auch gelungen, nicht gleich auf Anhieb, aber man ist dann auch so ganz langsam wieder auf den Weg in den Alltag hinein. Der holt einen dann ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe im Urlaub keine Predigt vorbereitet, Uwe. Also das kam jetzt erstmal so nach dem Urlaub. Und ich muss auch zugestehen, es war gar nicht einfach, ein Thema zu finden. Wenn die verschiedensten Gedanken durch den Kopf durchschwirren und man hin und her gerissen ist, was sollst du machen? Ich habe richtig gerungen. Ich fand es interessant, wie Gott dann manchmal arbeitet. Die Abschnitte, die ich heute Morgen uns heute ausbreite, die waren innerhalb von 30 Sekunden plötzlich mir vor Augen gewesen. Das war so, als wenn Gott sagen würde, hier ein Happen, da der Happen, der nächste Happen und hier der Happen. Das war wie so ein Bogen, der dann gespannt worden ist. Ich war selbst überrascht gewesen. Die Stellen, die ich heute Morgen lesen werde, die habt ihr sicherlich alle schon gehört, gelesen, Predigten drüber gehört. Und ich werde jetzt nicht jeden kleinen Abschnitt ins Detail rausholen, sondern mir geht es um einzelne Aussagen darin, die für mich wie so ein Spannungsbogen für uns persönlich, Uwe hat das heute in der Begrüßung schon gesagt, es geht um uns persönlich, um die Begegnung mit uns auch, aber was für uns auch als Gemeinde wirklich wichtig ist. Wo stehe ich? Wo wollen wir hin? Ich möchte mit einem kleinen Abschnitt starten und anschließend werden wir, nachdem ich auch einiges dazu gesagt habe, das Abendmahl feiern. Und zwar ist der erste Abschnitt aus Matthäus 26, Verse 31 bis 35. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herden werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Ich gehe davon aus, jeder hat diesen Abschnitt schon mal gehört, mit den verschiedensten Auslegungen, die dazu passen. Petrus, dieser Haudegen, der klar zu dem stand, was er glaubte. Ich stehe zu Jesus und wie käme ich dazu, Jesus zu verleugnen? Und es gab so die verschiedensten Situationen, die die Jünger in den 3 Jahren so erlebt haben, Heilungen erlebt, Wunder gesehen. Sie haben mitbekommen, was Jesus lehrte und haben sich mit auf den Weg nehmen lassen. Und sie haben auch erlebt, wie Jesus die Fangfragen der Schriftgelehrten, wie er denen begegnet ist. Manchmal mit einer Gegenfrage, manchmal auch so, dass er sie mit ihrer Frage hat stehen lassen. Ja, wir müssen nicht auf jede Frage, die uns gestellt wird, eine Antwort haben. Wir sind ja manchmal so geneigt, wenn uns eine Frage gestellt wird, dass wir dann alles mögliche Wissen auskramen und denken, da muss jetzt eine Antwort her. Aber Jesus erkannte gerade auch die Stellen, wo die Schriftgelehrten ihn, ich sag's mal locker, in die Pfanne hauen wollten. Jesus war mit den Jüngern unterwegs und hier in der Situation, wo er mit den Jüngern zusammen ist, eine krasse Aussage. Wer von uns möchte es hören, sitzt gemütlich am Tisch in einer fröhlichen Runde und dann sagt Jesus, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Ich denke, das ist doch so eine Geschichte, die keiner von uns hören will. Da muss es doch irgendwo schon Krisen sein, krisenhaft sein in einem, dass man jemanden verlässt. Und Jesus beruft sich hier auf eine Stelle aus Sacharja 13, Vers 7, das heißt, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus kannte seine Jünger. Wenn man so 3 Jahre miteinander unterwegs ist, da lernt man sich kennen. Nicht nur in der Ehe, auch im Kollegenkreis, dort, wo man unterwegs ist. Man lernt sich in 3 Jahren doch so langsam kennen. Man kennt die Schwächen, die Stärken, und das hat Jesus bei seinen Jüngern vorausgesehen. Wenn es jetzt eng wird, dann stehe ich alleine da. Wenn es jetzt eng wird, dann sind die Jünger nicht mehr da. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der uns nachdenklich machen darf. Wie fest ist meine Beziehung zu meinem Retter? Wie fest stehe ich zu Jesus? Petrus war davon fest überzeugt, ich stehe zu ihm, komme, was kommen soll. Egal, was es kosten mag, ich werde mich niemals von dir abwenden. Selbst wenn ich sterben müsste. Wir wissen um die vielen Christen, die unter Verfolgungsdruck leiden, die den Druck bis zum Tod aushalten. Ich kann es nicht nachempfinden. Ich habe keine Verfolgung erlebt. Das, was man hier mal da mal als Spott erlebt, kann ich nicht als Verfolgung sehen. Aber gehen wir im Gedanken nach Nordkorea, gehen wir nach China, gehen wir in die Länder, wo der Druck da ist, dass Menschen verfolgt werden, weil sie an Gott glauben, dann zu sagen, ich verleugne dich nicht, bedeutet, glaube ich, was ganz anderes, als wenn wir es hier und heute sagen würden. In der nächsten Aussage von Jesus, da glaube ich, kommt Schmerz und Fürsorge zum Vorschein. Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Ich weiß nicht, wie es euch dann so gehen würde. In dem Wissen, du wirst verleugnet, trotzdem zu denen zu stehen. Ich sage bewusst Schmerz. Ich glaube, dass Jesus diesen Schmerz gespürt hat, alleine durch eine schwierige Phase durchgehen zu müssen, nicht die 12, nein, die 11 Jünger an der Seite zu haben, ganz nah dabei. Und auf der anderen Seite auch die Fürsorge. Petrus, deine starken Worte werden heute Nacht noch einen Dämpfer bekommen. Ich denke, das ist ein Stück Fürsorge für den weiteren Weg, der dann danach kommt, nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte. Die Jünger haben diesen Ausnahmezustand, in den sie hineinlaufen würden, überhaupt noch nicht gesehen gehabt. Aber Jesus wusste, hier kommt jetzt eine Situation, die wird absolut anders sein, wie alles bisher dagewesene. Jesus sitzt mit dem Abendmahl, beim Abendmahl mit seinen 12 Jüngern zusammen und er weiß genau, da sitzt der Verräter mit am Tisch. Er weiß ganz genau, da sitzt einer mit am Tisch, der hat große Worte geschwungen, ich stehe zu dir, selbst wenn ich sterben müsste, ich stehe zu dir, der sitzt mit am Tisch. Ihr merkt, ich komme langsam zum Abendmahl rüber. Ne? Diese beiden Jünger hatten diesen Ausnahmezustand noch nicht im Blickfeld. In einer Art von Selbstüberschätzung, sie alle zum Ausdruck gebracht, dass sie Jesus treu sein würden. Es ist nicht nur der Petrus, ihr seht den Text jetzt an der Wand, der gesagt hat, ich werde dich nicht verleugnen, ich stehe zu dir. Dasselbe beteuert noch alle anderen Jünger. Petrus ist nicht die Ausnahmesituation. Alle 12 haben zum Ausdruck gebracht, wir stehen zu dir, Jesus, auch wenn das ganz, ganz eng wird. Wir wissen um die Situation. Einige Stunden später sitzt Petrus dort, irgendwo in Sichtweise, in Weite noch zu Jesus. Und er wird angesprochen, hör mal, du bist doch auch einer von denen. Kennt ihr es vielleicht aus dem persönlichen Erleben? Bist du nicht auch einer da aus dem Christuszentrum? Oder aus der Gemeinde, wo du gerade herkommst. Und dann wird vielleicht irgendwas Negatives darüber gesagt, über diese Gemeinde, zu der du gehörst.
mit der du dich identifizierst, und du trittst vielleicht einen Schritt zurück und denkst, naja, muss das jetzt sein? Es könnte doch jetzt eine ganz andere Thematik da sein. Ich weiß nicht, wie Petrus sich da wirklich gefühlt hat und welche Fragen er sich selber gestellt hat, als er Jesus verleugnet hatte. Wurde er daran erinnert? Ich habe doch eben erst noch gesagt, ich würde mit dir sterben. Und jetzt sage ich, ich kenne den gar nicht. Ich kenne Jesus nicht, obwohl er vorher noch für ihn sterben wollte, mit ihm sterben wollte. Hat er sich gefragt, wo die anderen Jünger sind? Er saß alleine da. Das, was Jesus ihnen vorher gesagt hat als Prophetie, die aus Sacharja kam, der Hirte wird geschlagen und die Herde wird zerstreut sein. Das erlebte er. Er ist plötzlich ganz alleine dort. Mit diesen Männern saß Jesus am Tisch des Herrn, feierte das Passamahl mit dem Wissen, einer verrät mich, einer verleugnet mich und die anderen 10 stehen auch nicht zu mir. Herausforderung pur. Wir feiern heute das Mahl des Herrn. Das, was Jesus damals eingesetzt hat, auch mit dem Bewusstsein, dass wir es feiern sollen, bis er es mit uns wieder feiern wird im Himmel. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Situationen. Ja, Urlaub ist schön. Der Alltag, der hat ihn schnell wieder eingeholt. Manch einer hat vielleicht noch eine Woche Urlaub oder 2 oder 3, spricht den Urlaub nur vor sich. Manch einer weiß gar nicht, was Urlaub ist, weil er ständig irgendwo im Rad drinne steckt. Aber ich glaube, dass Gott uns herausfordert, aus den Situationen, aus denen wir herauskommen, in seine Gegenwart zu treten, mit ihm zu feiern. Denn alles, was wir haben, alles, was wir sind, es kommt von ihm und es soll auf ihn wieder ausgerichtet sein. Dafür beschenkt er uns, weil nichts, absolut nichts haben wir verdient. Und wenn wir heute Morgen das Mahl des Herrn feiern, dann ist es ein Gnadenakt, den wir erleben dürfen. Selbst wenn es so wie eine Tradition ist, dass wir Monat für Monat das Mahl feiern und vielleicht auch hier und da noch in kleineren Kreisen feiern. Tradition, ja. Aber wenn das Leben, was Jesus dort hineingelegt hat, nicht mehr da ist, dann ist es nur noch Tradition. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir es auch heute Morgen so erleben, dass dieser Gnadenaspekt volle Kanne durchkommt, bis an dein Herz. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir haben das Abendmahl gefeiert, auch damals wurde das Abendmahl gefeiert und dann kam ein nächster Schritt. Jesus erscheint den Jüngern mehrfach und bei einer dieser Begegnungen kommt es wieder zu einem sehr, sehr tiefgreifenden Gespräch. Erstmal war die Situation, kurz mitgenommen, dass die Jünger wieder in ihre alte Tätigkeit zurückgegangen sind, sind raus auf den See Genezareth, haben dort versucht, Fische zu fangen, kamen zurück und hatten leere Netze. Für jeden Angler ist das, oder für jeden, der vom Fischfang lebt, ist das die Katastrophe. Man war draußen zu einer Zeit, wo man Fische fangen könnte und das Netz bleibt leer. Findet heute scheinbar immer öfters statt, aber ich möchte jetzt nicht auf die Umweltpolitik eingehen. Jesus steht am Ufer und schickt seinen Jünger nochmals raus. Und gegen jede Vorstellung fahren sie raus, die Netze sind derart voll, dass sie gar nicht mal an Land ziehen können. Und Jesus steht wieder da. Diesmal war das Frühstück vorbereitet, ein deftiges Frühstück. Es waren schon Fische da, wo immer die herkamen, aber Jesus ist eben mal übernatürlich. Keine Ahnung, ob die dann gerade mal so rausgesprungen kamen und Jesus die dann mal schon mal nehmen konnte. Aber es waren Fische da, bevor die Jünger da waren. Und sie durften dann nachher ihre Fische dann auch noch dazu tun. In Johannes 21, jetzt so ab Vers 15 lesen wir dann aus dieser Begebenheit. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich weiß nicht, ob dem Petrus gerade in dem Moment, als diese Fragen gestellt worden sind, nochmal durch den Kopf gegangen ist, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Und hier musste er dreimal diese Frage beantworten: Hast du mich lieb? Als wenn so etwas in die Waagschale auf die andere Seite gelegt werden würde. Und diese Frage: Hast du mich lieb? Hat den Petrus damals sicherlich sehr, sehr getroffen gehabt. Weil er war ja wieder dabei. Er war mit den anderen zusammen und er kriegt persönlich nur diese Frage gestellt: Hast du mich lieb? Und ich glaube, diese Frage, die dürfen wir uns immer, immer wieder neu stellen. Sicher ist das eine, die Liebe von Jesus zu dir und zu mir, die ist unabänderlich, bedingungslos und die steht. Egal, wie du dich heute Morgen fühlst. Selbst dann, wenn du den Eindruck hast, irgendwo stimmt da was zwischen mir und Jesus nicht. Seine Liebe ist unabänderlich. Aber was ist in mir? Welche Dinge bringen mich möglicherweise an den Punkt, dass diese Liebe nicht so bedingungslos da ist? Und Jesus erlebte das ja in diesem Zusammenspiel mit seinen Jüngern, gerade noch vor der ganzen Leidensgeschichte, wie die Liebe plötzlich nicht mehr die Taten hatten folgen lassen, die notwendig gewesen wären. Und so kommt Petrus in diese Situation, dass er dreimal diese Frage beantworten muss. Und ich glaube, er konnte gar nicht anders antworten, so wie er geantwortet hat. Wir reden dann heute vielleicht von Wiedergutmachung. Ich habe dich dreimal verleugnet, jetzt muss ich dreimal wirklich wieder meine Liebe bezeugen. Ich glaube, Jesus ging es überhaupt nicht darum. Für Jesus war das bedeutungslos. Ich glaube, es war für Petrus wichtig, nochmal ganz deutlich gesagt zu haben: Ich hab dich lieb. Und was für mich hier wichtig ist in diesem Punkt: Jesus fragt nicht, willst du mir dienen? Sondern er fragt, hast du mich lieb? Und im nächsten Schritt kommt der Auftrag: Dann kümmere dich um meine Schafe. Dann kümmere dich um die, die ich dir zur Verfügung stellen werde. Ich denke, dass wir in unserem Leben häufig Situationen haben, wo wir die Stimme Gottes nicht ganz so hören. Kennt ihr vielleicht auch? Ich wohne in einer Durchgangsstraße. Und niemand kommt in diese Straße raus, ohne bei mir vorbeizufahren. Es ist nämlich eine Einbahnstraße. Und von unserer Straße weg gibt es kleine Gassen, Sackgassen. Wer dummerweise dahin abbiegt, ohne dahin zu wollen, muss umkehren. Und in einer Gasse weiß ich, da geht es dann nochmal einen schmalen Weg rein, da kommt man gerade noch so mit einem Auto rein, um vielleicht was auszuladen. Und ich glaube, in unserem Leben haben wir öfter Situationen, wo wir unseren Weg einschlagen und irgendwann feststellen, huch, es geht ja gar nicht weiter. Wir reden dann von so einer Sackgasse. Oder es wird so eng, dass man nicht weiterkommen kann, ohne irgendwelche Probleme zu bewältigen. Ich denke an Biliam. Altes Testament, alte Geschichte. Balak hat gedacht, dass er gegen Israel kämpfen könnte. Und weil er wusste, Israel hat Gott auf seiner Seite, hat er gedacht, jetzt muss ich irgendwas in die Wege leiten, um hier dem Volk Israel zu begegnen. Und am besten, es kommt einer, der dieses Volk verflucht. Und er denkt, na, da gibt es keinen besseren als Biliam. Den rufe ich. Und Biliam war mit Gott im Gespräch und Gott hat ihm gesagt, geh nicht dahin, lass es. Aber ich glaube, Biliam war so wie wir. Wir sind da manchmal so mit Gott dann im Gespräch und denken, na, könnte es nicht doch sein, dass du den Weg, den ich hier mache, jetzt segnest? Gott hat es nachher zugelassen, dass Biliam losmarschiert. Aber das Seltsame passiert, ein Esel fängt an zu reden. Es wird eng und enger. Der Esel sieht, was Biliam nicht sieht. Da steht ein Engel im Weg mit einem Schwert. Und der Esel denkt, an dem komme ich nicht vorbei. Das könnte für mich tödlich sein. Ich weiß nicht, wie gut Eselfleisch schmeckt, aber Biliam war sicherlich nicht nach Eselfleisch gewesen. Der wollte zum König Balak. Bibelleser kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Biliam konnte das Volk Israel nicht verfluchen, weil der Segen Gottes auf diesem Volk lag. Und anstelle, dass Biliam einen weiteren Fluch ausreden sprechen konnte, musste er es segnen. Es war nicht gerade so gut für Biliam gewesen. Balak fand das gar nicht gut. Aber das war der Weg aus der Enge wieder heraus. Auf das zu hören, auf das zu achten, was Gott will. Und hier auch die Liebe zu Gott zu beweisen. Ich habe keine Ahnung, was mit Biliam passiert wäre, wenn er tatsächlich dann seinen Weg gegangen wäre und hätte hier einen Fluch ausgesprochen. Ich glaube, Gott hätte diesen Fluch sowieso nicht wirksam werden lassen. Aber ich glaube, dass Gott uns in enge Situationen hineinführt und auch zulässt, dass wir manchmal unsere Wege einschlagen, die so eng werden, dass wir unsere Liebe ganz neu unter Beweis stellen dürfen. Wo wir ganz neu die Frage auch für uns persönlich hören dürfen, hast du mich lieb? In solchen engen Situationen wächst unsere Erkenntnis. Wisst ihr das? Gerade dort, wo Gott uns in Enge hineinführt, da wächst unsere Erkenntnis über Gott. Da wird unsere Liebe ganz neu gefordert und wir stellen uns heraus als die, die wieder nah rankommen. Und deshalb glaube ich, dass die Frage für Petrus ganz wichtig war, hast du mich lieb? Ich möchte zum nächsten Abschnitt kommen. Jesus im Gespräch wieder mit den Jüngern. Und Jesus stellt die Frage, was denken die Menschen, wer ich bin? Und es gibt dann die verschiedensten Aussagen der Jünger, die denken, ja, Johannes der Täufer oder manche sagen Elia, manche Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und Jesus wird wieder enger in diesem Bereich. Was sagt ihr denn, wer ich sei? Das eine ist das, was so im Umfeld erzählt wird, Aber was sagt ihr denn, wer ich sei? Simon Petrus antwortete, das lesen wir in Johannes 16, von 16 bis 18, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Dieser Abschnitt ist noch eine ganze Ecke vor der Leidensgeschichte. Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern will wissen, was sagen die Menschen. Ich glaube, die Frage, die hätte er sich auch selbst beantworten können. Das hat er alles so mitgekriegt. Aber wir brauchen manchmal so diese kleinen Einstiege, um den Kreis enger zu machen. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Und in dieser Erkenntnis, die Petrus hatte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, konnte er das ganz schnell rausholen. Und ich glaube, das waren so die Schritte dahin. Auf der einen Seite diese starken Worte, ich werde dich nie verleugnen, eher sterbe ich mit dir. Dann verleugnet er Jesus und dann kommt der nächste Schritt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf kommt der Auftrag. Mit dir will ich Gemeinde bauen. Aber in diesem Satz stehen für mich ganz, ganz wichtige Worte, die ich einfach mal so an die Wand werfe. Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Ich glaube, wir können uns alle in Petrus reinversetzen. Wir haben alle unsere Stärken, wir haben aber auch unsere Schwächen, mit denen Gott arbeiten möchte. Mit Menschen wie du und ich will er Gemeinde bauen. Und wir können diesen kleinen Satz, diese fünf Worte, die können wir so unterschiedlich betonen. Und ich möchte wenige Sätze zu jedem einzelnen Wort sagen. Ich. Es geht nicht um mich als Pastor. Es geht nicht um uns als Gemeindeleitung. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Wir als Gemeindeleitung und ich als Pastor, wir können uns anstrengen und alles Mögliche tun, aber wenn Jesus nicht dahinter steht, wird Gemeinde nicht gebaut. Kommt gleich noch eine weitere Aussage zu. Ich will. Das ist Gottes ausgezeichneter Wille, dass Gemeinde gebaut wird. Warum? Wir lesen das später in der Bibel auch an anderen Stellen. Er will, dass die Gemeinde als Braut zubereitet wird. Gemeinde ist das, was Jesus sich zuführen möchte als Braut. Deshalb will er diese Gemeinde bauen. Dieses Bild von Braut und Bauen, das passt irgendwo nicht. Aber ich bleib bei dem Thema Bauen. Über die Braut hatte ich ja schon mal vor längerer Zeit gepredigt. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich sage, das ist meine Gemeinde. Ist das ein Widerspruch zu dem, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen? Nein. Es ist die Gemeinde von Jesus. Und ich gehöre dazu. Und deshalb sage ich auch, es ist meine Gemeinde. Und jeder, der dazugehört, der darf das für sich sagen, es ist meine Gemeinde, weil wir zusammengehören, zusammen zu Jesus gehören. Jesus baut seine Gemeinde. Glauben wir das? Wenn sie jeden Sonntag wachsen würde um 5, 5, 5, 5, immer mehr dazu, dann würden wir das sehen, wie es gebaut wird. Aber ist die Zahl nur der entscheidende Punkt? Ich glaube auch das, was in uns passiert, was vielleicht erstmal gar nicht sichtbar ist, das ist auch das, was Bau bedeutet. Wir dürfen nicht nur immer den äußeren Rahmen eines Tempels sehen, weil Bau wird ja auch mit dem Tempel verglichen. Wir dürfen nicht nur die Außenmauern sehen, da gibt es ja auch Innenleben, was aufgebaut wird. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist ein Beziehungsgeflecht oder Beziehungsdreieck zwischen Gott, dir und den Geschwistern. Wenn dieses Beziehungsgeflecht irgendwo eine Störung bekommt, verliert Gemeinde Bedeutung. Wenn meine Beziehung zu Gott nicht dadurch gepflegt wird, dass ich im Gespräch bin mit Gott, dann verliere ich den Kontakt zur Gemeinde. Wenn Gemeinde meint, sie könnte ohne Gott Gemeinde bauen, dann wird es zum Verein. Das sind so logische Zusammenhänge, die für mich da rauskommen. Die Verbindungslinie zu Gott und zu den Geschwistern ist so ein wichtiger Punkt dabei. Und ich stelle fest, dass es unter den Christen so einen lockeren Drang dazu gibt, zuzulassen, dass Verbindungsstellen zu den Geschwistern unterbunden werden. Das ist keine Sache hier in unserem Zentrum. Dass das Thema Verbindlichkeit nicht mehr den hohen Stellenwert hat. Verbindlich zueinander stehen. Uwe hat das vorhin am Anfang schon gesagt gehabt, wir haben einige Geschwister, die krank sind. Das sollen wir wissen. Wenn jemand krank ist, dann soll es die Gemeindeleitung, dann soll es die Gemeinde wissen, damit mitgetragen werden kann. Nicht irgendwo alleine gekämpft wird, sondern damit wir zusammenstehen. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, dass dieses Verbindung, dieses Beziehungsdreieck, dass es wirklich bestehen bleibt zwischen mir und Gott und zwischen mir und den Geschwistern und natürlich zwischen den Geschwistern und Gott. Gott will seine Gemeinde bauen und da, wo er die Gemeinde baut, da baut er dich und mich mit auf. Der Kreis wird immer wieder eng. Ne? Gemeinde als Großes, aber er will uns ganz persönlich dabei erreichen. Ich will meine Gemeinde bauen. Gemeinde ist eine Baustelle, wisst ihr das? Das ist nicht nur da gewesen, als wir hier den Raum renoviert hatten, dass dann plötzlich alles hier raus war, neuer Teppich reingesetzt wurde, die Bühne neu gestaltet wurde, die neue Beleuchtung reinkam. Da war richtig Baustelle. Wer hier in der Zeit reingekommen ist, der hatte anschließend Dreck am Stecken, sprich schmutzige Schuhe. Gemeinde ist Baustelle, solange sie noch nicht fertig ist. Wir haben einen genialen Baumeister, Jesus. Und er weiß ganz genau, an welchen Stellen er was zu tun hat. Und da tut er auch was. Er ist nicht nur der Baumeister, er ist auch der Grundstein. Alles, was Gemeinde ausmacht, muss auf ihn aufgebaut sein. Erste Petrus 2, Vers 5 in dem ersten Teil lesen wir, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Es geht um Gottes Tempel, der gebaut wird. Und da will er lebendige Steine, dich und mich einsetzen. Ich weiß nicht, wie das so bei dir zu Hause aussieht, Wetterseite vom Haus, und der Wind so gegen platscht. Oder wie in den letzten Tagen, wenn dann so ein richtiger Guss runterkommt und der dann auch nochmal dagegen haut. Und vielleicht gerade noch die Wetterseite die ist, die nach außen gewandt ist, wo vielleicht der eine oder andere denkt, oh, die eignet sich richtig schön, um faule Eier gegenzuwerfen. Hatten wir gerade vor ein paar Tagen, dass hier Eier gegengeworfen worden sind. Ich denke, das ist so ein Punkt, man möchte dann irgendwo vielleicht in einem Bereich sein, wo es schön ist. Vielleicht auf der Terrasse. Da, wo man dann gemütlich sitzen kann. Gott baut einen Tempel aus lebendigen Steinen und ich glaube, er weiß ganz genau, an welche Stelle er dich einsetzt, wo er dich hinsetzt, wo er dich einsetzt, damit die Mauer Bestand hat. Wer schon mal gemauert hat, weiß, dass das nicht immer so einfach ist, die Steine so nebeneinander zu packen. Ich denke jetzt nicht an Legosteine, die haben genaue Formate, da kannst du schön aufeinandersetzen. Aber in dem Tempel sind auch Fenster, Türen und da den richtigen Punkt zu haben. Vielleicht auch irgendwo über einem Fenster dieser lange Träger zu sein, wo wieder andere Steine draufgelegt werden. Ich will jetzt nicht ins Maurerdasein abgleiten. Aber Jesus baut seine Gemeinde. Glaubt ihr das? Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich aufhören. Aber Jesus baut seine Gemeinde und ich bin mir sicher, dass er auch hier im Zentrum weiterbaut, aufbaut. Er benutzt da etwas und da komme ich zu dem vierten Punkt. Und ich sage es nochmal, das war für mich in der Vorbereitung, wie ich das empfangen hatte, wie so ein Bogen, der gespannt worden ist. Ich komme auf 1. Johannes 4, die Verse 19 bis 21. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. In diesem Bau, in diesem Tempel, den Gott baut, setzt er einen Stein neben den anderen. Und die sind nicht so wie Legosteine, glatt geschliffen, mit Noppen oben drauf, dass man sie genau passend einsetzen kann. Sondern wir müssen hier auch daran denken, hier der Tempelbau, die Steine, die mussten noch ganz anders bearbeitet werden. Die kamen nicht irgendwo aus einer Form raus und konnten schön nebeneinander gesetzt werden. Wer heute in Israel an die Westmauer kommt, ein Rest von dem ursprünglichen Tempel, der sieht, dass da unheimlich dicke Fugen zwischen den Steinen sind. Und man versucht, so seine Gebetsanliegen in diese Fugen noch reinzudrücken. Und ich glaube, einmal im Jahr werden die Zettel wieder rausgeholt, damit Platz für neue Zettel sind. Und ich möchte gerade diesen Punkt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst lieben, wie diesen Mörtel sehen, der zwischen die Steine passt, der Stein für Stein verbindet. Und das ist nicht deine Liebe, ist nicht meine Liebe, sondern es ist die Liebe Gottes, die es möglich macht, dass ein Stein zum anderen passt, dass Halt gegeben wird. Aber was noch? Dass Lücken, die zwischen den Steinen sind, verschlossen bleiben. Dass dieser Bau weiter aufgebaut wird und auf die nächste Lage wieder aufgesetzt werden kann. Jesus baut seine Gemeinde mit ungeformten Steinen und setzt seine Liebe dazwischen, damit ein stabiles Mauerwerk entsteht. Nicht umsonst steht an der Stelle, die ich vorher gelesen habe, das Totenreich mit seiner Macht ist nicht stärker als die Gemeinde. Wenn du einfach so ein paar rohe Steine aufeinander legst und dann mal kurz gegentrittst, dann fallen die um. Aber sind die verbunden, dann können sie nicht umfallen. Da brauchst du schon sehr schweres Gerät für. Und so glaube ich, dass Gott gerade diesen Punkt auch benutzen möchte, als der geniale Baumeister, dass wir auferbaut werden, uns gegenseitig auferbauen und in Liebe miteinander verbunden sind. Das macht für mich Gemeinde aus. Wir sind die lebendigen Steine und der Heilige Geist wirkt in seiner Liebe die Verbindung zueinander. Jeder Stein hat seinen Platz. Und wenn der richtig eingemörtelt ist, dann bleibt er auch an seinem Platz. Dann hat er kein Verlangen dafür, weggenommen zu werden, irgendwo anders hingesetzt zu werden. Dann ist er umgeben von dieser Liebe. Ist so umgeben von dem Bewusstsein, ich bin genau an der richtigen Stelle. Vielleicht fragst du dich manchmal, gerade wenn es schwer ist, was traut Gott mir alles zu? Kennt ihr das? Es kommt so ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Was traut Gott mir zu? Ich glaube, das dauert dann noch eine ganze Weile. Was mutet Gott mir zu? Und es dauert eine ganze Weile, bis wir das Vertrauen haben, zu sagen, was traut Gott mir zu? Durchzugehen, weiterzugehen. In diesem, was Gott dir alles zumutet, da steckt so ein Hilfeschrei. Den habe ich auch des Öfteren. Was mutet Gott mir zu? Was mutet Gott dir zu? Aber wenn er es dir zutraut, dann gibt er dir die Kraft dazu, durchzugehen. Jesus will seine Gemeinde bauen. Da braucht er unvollkommene Menschen wie dich und mich. Ich komme zu einer kleinen Zusammenfassung. Ein Mann, ein Wort. Kennen wir das? Eine Frau, ein Wort. Steh zu dem, was du sagst. Und wenn du dir unsicher bist, dann lass dich sicher werden. Petrus, ich weiß nicht, ob er sich falsch eingeschätzt hat, aber sein Wort hatte erstmal keinen Bestand. Nachdem Jesus ihn dann gefragt hat, hast du mich lieb, da war sein Wort fest. Wie fest ist deine Liebe zu Jesus? Die Frage darfst du dir selbst beantworten. Ich glaube, die wird jeden Tag neu abgefragt. Jesus will seine Gemeinde bauen. Halt das fest. Bleib in diesem Bereich, wo er baut, und er baut ein geniales Werk auf. Sei in Liebe mit der Gemeinde verbunden. Nicht nur mit unserer Gemeinde. Sei in Liebe mit der großen Gemeinde, mit den Geschwistern verbunden. Und ich denke, selbst wenn irgendwo Meinungsverschiedenheiten da sind, die haben wir selbst in unseren gut funktionierenden Ehen. Meinungsverschiedenheiten müssen nicht dazu führen, dass man unterschiedliche Wege geht. Und so glaube ich, dass Gott uns weiterführen wird, dass er uns zubereiten wird, wie sich eine Braut zubereitet für den Tag der Hochzeit. Und Jesus kommt wieder. Und wenn wir dieses Ziel nicht im Blickfeld haben, dass Jesus wiederkommt, dann ist all das, was wir hier machen, so ein schleichender Weg. Aber wir wollen uns mitnehmen lassen, wollen uns mitnehmen lassen in das, was Gott vorbereitet hat. Und ich möchte einen Unterschied setzen für mich persönlich. Dichter dran zu bleiben an Jesus. Wollen wir das gemeinsam? Den Unterschied setzen, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und ich glaube, Gott wird uns auf dem Weg segnen.